Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
Vielen Meerestieren, Vögeln und Insekten droht das große Aussterben. Wenn sich der Zustand unserer Ökosysteme weiter verschlechtert, dann könnten rund 1 Million Arten in den nächsten Jahrzehnten einfach verschwinden. In den Nachrichten machen schon heute solche Arten Schlagzeilen. Das letzte lebende Breitmaulnashorn zum Beispiel, das ist im Jahr 2021 gestorben. Bilder von dem Bullen namens Sudan haben damals in den Medien die Runde gemacht. Aber viele Arten sterben auch im Stillen. Die meisten Insekten zum Beispiel, viele von denen kennen wir heute auch noch gar nicht. Für die hat unsere Gästin in dieser Folge eine ganz besondere Schwäche. Jasmin Schreiber ist Biologin, Podcasterin und Bestseller-Autorin. Ihr neuester Roman heißt Endling und er spielt in einer düsteren Zukunft, in der viele Arten bereits ausgestorben sind. Und auch die Klimakrise ist im Buch weiter vorangeschritten und viele Menschenrechte sind eingeschränkt. Über den Roman sprechen wir gemeinsam hier auf der Leipziger Buchmesse. Mein Name ist Julia Segers und ich sage hallo und herzlich willkommen auf der Detektor FM Bühne, Jasmin Schreiber.
Hallo.
Dein Buch heißt Endling und den Titel hast du in einem Interview mal als das traurigste Wort der Welt bezeichnet. Warum?
Also Endling hat halt verschiedene Ebenen. In meinem Buch geht es um die biologische Ebene. Dabei ist der Endling das letzte Exemplar einer Art, genauso wie eben dieses Nashorn, über das wir gerade gesprochen haben. Aber es gibt es auch im kulturellen Bereich, zum Beispiel die letzte Person einer kulturellen Gruppe oder die letzte Person eines Familienstammbaums. Also das sind alles so, ich finde das extrem symbolisch, weil Artensterben ist sehr unkonkret. Aber wenn man dann ein Tier sieht und weiß, dass das die allerletzte Schnecke von einer Art, das ist schon sehr, trägt schon sehr schwer, finde ich. Mhm.
Der Roman spielt im Jahr 2041 in einer ziemlich bedrückenden Welt. Es gibt zahlreiche Pandemien, ausgestorbene Arten und stark eingeschränkte Frauenrechte. Ist das für dich so eine Art Zukunftsszenario, das uns auch wirklich blühen könnte oder eher eine Dystopie?
Ja, also ich glaube, genau so wird es nicht passieren, weil ich mir das natürlich ausgedacht habe. Aber die Prämisse war, die Buchen sind ausgestorben. Das habe ich mir jetzt einfach überlegt. Den Buchen geht's sehr schlecht. Viele wissen, dass den Fichten sehr schlecht geht. Kennt man ja im Harz diese ewig riesigen Felder voll abgefressener Fichten. Aber auch der Buche geht's sehr schlecht, was ein ziemliches Problem für uns ist, weil das eigentlich so der wichtigste Baum für unsere Ökosysteme ist. Und ich habe mir halt überlegt, was passiert, wenn die wegfällt. Ja, und dann habe ich mir eben wissenschaftlich überlegt, was das nach sich zieht. Und das wäre ein mögliches Szenario, wenn es passiert. Und bezüglich der Frauenrechte und der extremen, ja, frauenfeindlichen Gesetzgebung, da musste ich nicht weit schauen, leider. Da habe ich einfach geschaut, was passiert aktuell zum Beispiel in osteuropäischen Ländern, was passiert in den USA mit den Frauenrechten. Und habe das einfach dann auf uns umgemünzt, weil es ist oft so, in Krisenzeiten sehnen sich Menschen ja immer nach einem Führer. Das kriegen wir immer in der Mitte-Studie mit, wenn dann Umfragen gemacht werden. Und das bedeutet oft rechtskonservative Regierungen, eingeschränkte Frauenrechte, eingeschränkte Rechte für Transmenschen, für queere Menschen, für Menschen, die nicht in dem Land geboren sind und nicht zu der Ethnie passen, wie dann diese rechten Politiker es gerne hätten. So, und so habe ich mir dann halt überlegt, einfach, was passiert, wenn A passiert, was passiert mit dem Rest? So.
Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ein Buch in einem solchen Szenario zu schreiben?
Das war eigentlich eher so ein bisschen, weil ich gerne selber Klimafiktion lesen wollte und nicht so viel im deutschsprachigen Bereich dazu gefunden habe. Und dachte mir so, das ist ja voll blöd, jetzt will ich was lesen, es gibt so wenig. Wieso macht das denn keiner? Komplett ignorierend, dass ich es auch nicht mache. So. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schreibe halt gerne über zwischenmenschliche Beziehungen, aber habe sie jetzt eben in ein Setting gesetzt, wo Klimawandel, wo Biodiversitätsverlust eine Rolle spielt. Ja, also ist ja, es ist natürlich einfacher, so eine Familiengeschichte in so eine Welt zu setzen, die irgendwie unwichtig ist, was drumherum passiert, ist dann natürlich einfacher und auch irgendwie heimeliger. Aber es ist halt unrealistisch, weil schon jetzt ist nicht mehr alles okay. Hier in Deutschland ist es schon schlimm. Wir sehen das Ahrtal, wir sehen andere Stellen in Deutschland, die echt, wo echt Katastrophen passiert sind. Aber in vielen Teilen der Welt, vor allem in südlichen Ländern, ist es richtig schlimm. Und wir im Westen ignorieren es komplett, was in zum Beispiel in afrikanischen Ländern abgeht durch den Klimawandel. Und sagen uns hier, und auch die Politiker hier sagen uns, nee, uns geht's ja noch ganz gut. Weiß ich nicht, ob die Leute im Ahrtal das so unterschreiben würden. Aber und deswegen dachte ich mir, okay, ich muss jetzt auch anfangen in meiner Fiktion, diese Realitäten abzubilden. Und dadurch habe ich dann das Buch geschrieben.
Climate Fiction oder Cli-Fi heißt es ja auch mancherorts. Das ist ja ein recht neues Genre. Findest du oder hast du das Gefühl, dass es der Literatur im Vergleich zur Wissenschaft vielleicht sogar ein bisschen leichter fallen kann, Menschen durch eine gewisse Emotionalität zu erreichen und so die Krisen auch ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu holen, wenn wir öfter Geschichten lesen, die in solchen Settings spielen?
Ja, es ist halt einfach eine Situation, in der wir aufhören müssen, uns einzureden, das existiert nicht. Also ich sehe das selber bei mir. Ich würde es mir auch gern oft wegwünschen, ertrage auch nicht immer alle Klima-News, auch wenn ich in meiner Forschung direkt damit konfrontiert bin. Aber es ist auch so eine Möglichkeit, Sachen jetzt auch umzusetzen, die einen bewegen. Also ich habe das Buch jetzt nicht geschrieben, um die ganzen Menschen zu bekehren und umzuerziehen oder was weiß ich, sondern weil es mich beschäftigt, weil es mich in meinem Alltag beschäftigt. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, eine gute Möglichkeit für Leute, die jetzt nicht die volle Breitseite abkriegen wollen, die vielleicht auch gar nicht die Zeit haben, weil sie irgendwie 2, 3 Jobs arbeiten, kaum über die Runden kommen, da kann ich sagen, jetzt setz dich bitte abends noch hin und schau Wissenssendungen über den Klimawandel. So, aber vielleicht ist es eine Möglichkeit, sich irgendwie an ein Thema ranzutasten über Fiktion, also über Bücher, über Filme, über Musik auch und solche Sachen. Finde ich dann eigentlich schon wichtig. Also es trägt schon dazu bei, so ein bisschen die Realität zu akzeptieren.
Mhm. Gehen wir doch mal ins Buch rein. Die Hauptfigur heißt Zoe und sie ist Biologin und genauer gesagt Entomologin. Sie interessiert sich für eine ganz bestimmte Art von Insekten, nämlich für Kurzflügelkäfer. Oder wenn ich da mal kurz aus dem Buch zitieren darf, kleinen Käfern, für die sich kein Schwein interessiert. Und auch du bist Biologin und du forschst zu sogenannten Kurzschwanzflüglern.
Nee. Das sind Kurzflügelkäfer. Das hat der NDR irgendwie falsch gemacht. Der hat ein neues Wort erfunden.
Oh weia.
Das sind Kurzflügelkäfer.
Also du forschst zu Kurzflügelkäfern. Ja. Wie viel Jasmin steckt denn auch in der Hauptfigur Zoe?
Das ist eigentlich so das Einzige, weil ich meiner Arbeitsgruppe an der Uni versprochen habe, die Käfer einzubauen. Und dann dachte ich mir, beim dritten Buch kann man mal schon so ein bisschen autofiktional was reinsetzen. Das habe ich vorher nicht gemacht, weil es wird ja gern gesagt, Frauen schreiben Tagebuch, die schreiben immer nur über sich, die können gar nicht über die großen Themen der Welt schreiben. Also habe ich es vermieden in den ersten 2 Büchern. Und jetzt dachte ich mir, jetzt kann ich es mir leisten und habe eben dieser Hauptfigur so angelegt, dass sie halt auch so eine Insektenforscherin ist, auch Hunde mag. So, aber ansonsten habe ich jetzt nichts mit ihr gemeinsam. Ich habe weder Schwestern noch insekteninteressierte Tanten oder sonst irgendwas. Aber ja, die Käfer, die habe ich da reingelegt, weil ich es versprochen habe, weil ich es irgendwie cool finde, weil es wirklich Käfer sind, die keine Sau interessiert, aber die total wichtig für uns sind. Ohne die würden unsere Ökosysteme überhaupt nicht funktionieren. Und da dachte ich mir, erzähle ich doch mal ein bisschen von denen.
Sehr schön. Zoe lebt in einer Welt, in der Klimakrise und unzählige Pandemien auch zu einem Rechtsruck in der Regierung geführt haben. Die Politik fährt einen ziemlich scharfen Kurs gegen Frauen und Minderheiten. Also zum Beispiel sind Abtreibungen verboten und der homosexuelle Nachbar von Zoe, auch der hat mit Anfeindungen zu kämpfen. Warum hast du dich dazu entschieden, neben der Klimakrise und dem Artensterben, das sind ja schon 2 sehr schwere Themen, noch ein weiteres schweres Thema oder bedrückendes Szenario für deine Geschichte zu kreieren?
Weil es für mich irgendwie Hand in Hand geht. Also so schwere Krisen haben gezeigt gesellschaftlich, dass es dann eben oft Rechtsruck gibt. Also wenn wir uns Wirtschaftskrisen von Anfang des 20. Jahrhunderts anschauen, wir wissen, wie es danach weiterging. Wenn wir uns jetzt Krisen in den USA, die haben ja auch viele Wirtschaftskrisen, sehen wir ja, wie auf einmal Donald Trump jetzt schon wieder Chance auf eine 2. Amtszeit hatte. Ich weiß gar nicht, was für ein Fiebertraum wir leben. Wir sehen alle möglichen anderen Krisen und das ist halt, für mich geht das Hand in Hand, dieses eine Krise geschieht, und die Gesellschaft wird auf einmal konservativer, sie wird ängstlicher, sie wird neidischer. Das heißt, wenn Menschen, die Hilfe brauchen, aus anderen Ländern zum Beispiel herfliehen, plötzlich gönnt man denen nicht mehr die Butter auf dem Brot, weil man auch selber so Verlustängste hat. Und für mich geht das irgendwie Hand in Hand. Das eine, es wäre für mich eine Utopie zu sagen, die Klimakrise und Biodiversitätskrise passiert und die Gesellschaft chillt und alles wird schön und alle halten zusammen. Wir haben schon bei der Corona-Krise gesehen, wie dünn die Decke der menschlichen Zivilisation ist. 2 Wochen ging es gut, war Solidarität angesagt, und aber 5 Minuten später, als es plötzlich um eigene Einschränkungen ging, war es komplett vorbei damit. Also deswegen ist es für mich so eine Realität, die ich schon sehe und die ich auch befürchte und die sich irgendwie auch abzeichnet, auch in Deutschland, mit den Anfeindungen. Man sieht ja hier, was zum Beispiel queere Menschen hier zu ertragen haben oder wie sehr man bei AsylbewerberInnen immer weiter einschränken will, immer weiter regulieren will. Und ja, es ist so eine traurige Entwicklung. Ich hätte auch lieber eine Utopie geschrieben, aber irgendwie konnte ich nicht aus dieser Rolle raus, der Wissenschaftlerin, weil ich würde es mir selber nicht abkaufen. Aber vielleicht im nächsten Buch.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter.
Du schaffst es ja aber trotzdem, mit ganz viel Witz und wirklich charmant kreierten Hauptfiguren zu erzählen. Und ich hatte beim Lesen auch den Eindruck, dass die schweren Themen dadurch gar nicht so doll drücken. Wie wichtig ist dir denn der Humor bei Themen, die vielleicht sonst unsere Stimmung nicht hoch, sondern eher runterbringen?
Ja, also ich finde, Sachen sind nie nur traurig. Jeder, der auf einer Beerdigung schon mal einen heimlichen Lachkrampf bekommen hat, nicht aufhören konnte, kennt das. Gerade KlimaaktivistInnen wird ja immer Humorlosigkeit nachgesagt und ach, die sind ja alle so verbohrt, habe ich nie so erlebt. Und ich finde, so schwere Themen und Humor gehen immer Hand in Hand. Also ich weiß noch, als meine Uroma gestorben ist, da war ich so 12 Jahre alt, da hatten meine Cousine und ich einen fürchterlichen Lachkrampf während der Beerdigung bekommen, wofür wir 2 Minuten vorher noch geheult haben. Also uns hat alle angesteckt. Auf einmal die ganze Beerdigungsgruppe saß da giggelnd. Oder als ich bei einer Beerdigung, wo ich die Person beim Sterben begleitet hatte, als ich dann bei der Beerdigung war, da ist der Sarg von dem Podest runtergerutscht, wie ein Schlitten. Und erst war große Stille und auf einmal fingen die Leute an zu lachen, die lagen fast auf dem Boden. Also das ist einfach sowas, das geht irgendwie Hand in Hand, selbst in den dunkelsten Situationen ist oft irgendwie noch Humor auch so eine Methode, mit Sachen umzugehen. Und auch beim Schreiben hätte ich mir jetzt überlegt, dieses Buch zu schreiben, komplett ohne Humor. Also hätte ich es wahrscheinlich gar nicht beendet, weil es mich selber so dermaßen runtergezogen hätte. Und ich glaube, auch wenn man sowas liest, dann ist es schwierig und ist auch unrealistisch, weil Humor findet immer statt. Humor ist enorm menschlich. Und deswegen denke ich mir auch, in solchen Situationen würde man immer noch was zum Lachen finden. Mhm.
Du hast es gerade schon angesprochen, schwere Themen, die sind ja auch im Privaten nicht fremd. Du bist nicht nur Schriftstellerin und Biologin, du arbeitest auch als Sterbebegleiterin.
Nicht mehr. Das ist, seit ich chronisch krank bin, mache ich das nicht mehr.
Okay. So. Aber du hast es eine Zeit lang gemacht.
Ich habe das gemacht, ja.
Und also was hilft dir auch generell beim Umgang mit dem Tod, auch neben dem Humor?
Ich weiß nicht, also wenn jemand stirbt in meinem Umfeld, da hilft so helfen in dem Sinne, dass irgendwas das wegmacht, gar nichts. Also wenn jemand stirbt, dann ist die Person für immer weg und das muss ich so lange ertragen, bis ich auch selber sterbe. Da gibt es nichts, was es wieder gut macht, aber es gibt eben Sachen, die das Weiterleben erträglicher machen und auch wieder schön machen. Das sind eben zwischenmenschliche Beziehungen, dass man darüber spricht, dass man darüber lacht. Ich weiß, viele wünschen sich dann so ein Rezept, so wie, wenn ich das mache, dann geht's mir richtig toll, dann ist mir das quasi fast schon egal, es ist alles wieder gut, wird's nie sein. Ein Mensch, wenn der weg ist, fehlt er für immer, wenn er wichtig war im Leben. Und man muss halt irgendwie schauen, dass man das drumrum um diese Stelle irgendwie schön begrünt sozusagen und den Rest des Lebens wieder lebenswert macht, um weiterzumachen.
Kommen wir nochmal zurück zum Roman. Da bricht Zoe, die Hauptfigur, gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester und der Tante in ein Abenteuer auf. Und dabei traut sich eigentlich die Tante Auguste gar nicht mehr aus dem Haus raus, denn sie hat Angst vor Keimen wegen all der Pandemien. Gab es ein bestimmtes Vorbild oder eine besondere Idee für die Tante Auguste, die, wie ich finde, ja schon sehr heraussticht als Charakter?
Also sie war tatsächlich so der erste Charakter in der Geschichte. Und ich habe sie so ein bisschen angelegt, also ich bin ja auch psychisch krank und ich habe zum Beispiel, wenn ich eine sehr schwere depressive Phase habe, kriege ich auch Zwangsstörungen. Also ich habe meistens einen Symmetriezwang. Alles, was ich mit links anfasse, muss ich dann mit rechts anfassen. Ist absolut schrecklich. Ist schon seit meiner Kindheit so. Ich habe dann oft ein paar Jahre Ruhe. Aber wenn in stressigen Phasen geht es halt wieder von vorne los. Alles links, ne? Rechts anfassen und so weiter. Wenn ich mich links rumdrehe, um was zu machen, muss ich mich dann auch wieder rechts rumdrehen. Lauter so Zeug. Also ich weiß, dass es irgendwie witzig ist von außen, aber es ist wahnsinnig belastend. Und Auguste hat halt nach den ganzen Pandemien, die dort entstanden sind, ist sie so ein bisschen übrig geblieben. Also wir sind ja damals bei der Corona-Pandemie alle ins Homeoffice gekommen. Viele sind dann wieder auch raus aus dem Homeoffice, aber sie ist einfach übrig geblieben. Sie ist einfach zurückgezogen geblieben und hat nämlich so eine Phobie vor Keimen entwickelt in der Zeit und bleibt dann halt zu Hause und es ist irgendwie schrullig und skurril, aber der Leidensdruck für sie ist natürlich wahnsinnig hoch. Das sieht man dann später, wenn sie versucht, das Haus zu verlassen oder wenn sie ganz normale Sachen machen will, wie die Nichte umarmen oder so, dass das alles ziemlich schwierig ist. Mhm.
Die drei machen sich dann aber trotzdem in ein kleines Abenteuer auf und suchen nach einer verschwundenen Freundin von Tante Auguste. Dabei finden sie zunächst ein Fleckchen Erde, das sehr ungewöhnlich ist. Und zwar leben dort Tiere und Pflanzen, die es eigentlich gar nicht mehr gibt ansonsten in dem Setting im Buch. Und auch in unserem Setting. Außerdem leben dort Frauen komplett in Frieden und Männer, die werden krank, wenn sie versuchen, da hinzukommen. Was hat dich zu diesem sehr besonderen Ort im Buch inspiriert?
Eigentlich so mein Leben als Frau. Also es gibt einfach sehr viele Orte, die für mich extrem gefährlich sind. Also mein Mann geht nochmal nachts irgendwie spazieren, um den Kopf frei zu kriegen. Ich nehme dann halt unseren großen Hund mit, weil so einfach mal eben, oder einfach mal ein Freund von mir geht gerne nachts nochmal im Park joggen, weil er den Kopf da frei kriegt. Etwas, das ich nie machen würde, niemals im Gedanken käme ich drauf. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie müsste ein Ort aussehen, wo es genau andersrum ist, der absolut gefährlich halt für Männer ist, super sicher für Frauen. Und dann habe ich mir eben diese, das ist die Utopie, versteckt in der Dystopie. Wobei man als Mann sagen wird, Utopie, I don't know about that. Aber das war so dann, was ich mir einfach vorgestellt habe. So, wenn es einen Ort gäbe und für mich so ein sicherer Ort eigentlich ist immer der Wald. Also die Vorstellung, dass es ein Wald ist und es war irgendwie eine schöne, beruhigende Vorstellung, auch wenn es jetzt nur erfunden ist, aber dass es irgendwo einen Ort gibt, wo eine Frau gar nichts befürchten muss vor Männern. So. Und deswegen habe ich mir diesen Ort ausgedacht. Und danach habe ich auch so auf Instagram gefragt, meine FollowerInnen, wie stellt ihr euch einen Ort vor, wo Frauen gar nichts vor Männern befürchten würden? Und dann haben viele tatsächlich auch geschrieben, Wald. Irgendwie der Wald. Da irgendwie, da fühle ich mich sicher. Und da dachte ich, ja, komisch, weil sonst hat man, oh, der Wald, da ist der böse Wolf. Und viele, oh nein, im Wald wird man überfallen. Von wem? So, hier Stadtpark, jedes Industrieviertel, jeder ganz normale Heimweg ist deutlich gefährlicher für Frauen als der Wald. So.
Vor allem im Hellen ist das ja ein sehr friedlicher Ort. Also ich finde auch, wenn es dunkel wird und in der Dämmerung, wenn ich da nochmal zum Beispiel mit dem Hund durch den Wald gehe, habe ich auch schon so ein Gefühl von, gut, dass da noch jemand dabei ist. Alleine wäre es nicht so toll, aber verstehe ich sehr gut. Du hast jedem Kapitel auch einem Tier zugeordnet. Am Anfang sind es eher so Insekten, später kommt dann auch zum Beispiel mal ein Hund dazu. Hat es mit den ausgewählten Tieren irgendwas auf sich? Sind das Tiere, die dir besonders wichtig sind?
Es sind Tiere, die ich mag. Also der Hund, klar, dann Staphylininen sind dabei, viele Insekten, wie du schon sagst. Es sind einfach Tiere, die ich mag, die jetzt nicht vom Aussterben bedroht sind oder so. Aber in dem Buch schon. Also da ist es dann halt so in dem Buch, dass viele dieser Tiere entweder schon ausgestorben sind, kurz vorm Aussterben sind oder so. Obwohl das eigentlich so Tiere sind, die uns im Alltag begleiten. Und in dem Buch gibt es ja auch die Weinbergschnecke HP14. Die ist da der Endling, der letzte ihrer Art. Und sich vorzustellen, es gibt keine Weinbergschnecken mehr, eigentlich komisch. Aber trotzdem, wenn ich mit Menschen spreche, sagen die mir, gibt es eigentlich noch Weinbergschnecken? Ich habe die so lange nicht gesehen. In meiner Kindheit waren die überall. So, und ja, es gibt schon so Tiere, die so, wo man gewohnt ist, dass sie irgendwie da sind. Das Rotkehlchen, die Amsel oder sowas. Und die Vorstellung, dass die halt weg sind, ist dann schon ziemlich beängstigend.
Kannst du dir vorstellen, dass dein nächster Roman auch in einem ähnlichen Setting spielt?
Nee. Ich glaube, ich brauche selber mal eine Pause. Aber ich habe auch nicht vorgehabt, dass der Roman im Setting spielt. Also keine Ahnung. Ich arbeite schon am nächsten Roman, aber mein Verlag kennt es schon, dass irgendwie so auf der Zielgeraden nochmal so, ich habe das Buch gelöscht und fange nochmal von vorne an. Im Verlag alle so, oh Gott. Also das Timing, wie soll das noch klappen und so. Also eigentlich ist es nicht geplant, aber es spielt bestimmt irgendwie rein. Also es wird keine ideale Welt sein, in der die Klimakrise nicht geschieht, auch wenn es irgendwie schön wäre.
Das sagt Jasmin Schreiber. Ihr Buch Endling ist im Eichborn Verlag erschienen. Der Roman hat 334 Seiten und kostet 23 Euro. Und wenn ihr das Gespräch noch einmal hören möchtet, dann könnt ihr das tun, und zwar im Detektor FM Podcast Mission Energiewende. Die Folge mit Jasmin Schreiber erscheint am 2.4. überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, Jasmin.
Gerne.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.